Auslegungssache. Der CT-Datenschutz-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen in der Auslegungssache, heute mit Episode 64. Wir zeichnen auf am 13. Juni 2022. Mein Name ist Holger Bleich, ich bin Redakteur bei CT, dem Magazin für Computertechnik. Und letzte Woche hatte ich mal wieder einen Ausflug, hat man ja selten genug im Moment, habe natürlich schon wieder jede Menge rote Kacheln in meiner Corona-Warn-App. Ich war auf der Republika, wie viele tausend andere Leute auch, aber eins war ganz lustig, ich war da auf dem alljährlichen Social-Media-Roundup-Vortrag von Thorsten Feldmann und Henning Krieg, von zwei Anwälten, die dann immer erzählen, was so in Sachen Web-Rechtsprechung und so Neues passiert ist, neue Gesetzgebung. Und die hatten 5 Punkte, dann ging es dann um Hate Speech und dies und das und jenes. Und wie es bei denen jedes Mal ist. So, und jetzt kommen wir zu 5, DSGVO, Datenschutzrechtsprechung. Oh, die Zeit ist vorbei, Wiedersehen. Ich glaube ja mittlerweile, dass es Absicht ist. Wenn sie die Agenda mal rumdrehen würden, wenn sie es endlich mal tun würden, dann würden wahrscheinlich erstmal die Hälfte der Leute den Saal verlassen, könnte ich mir vorstellen. Naja, wer weiß. Jörg war dieses Jahr nicht dabei. Hallo Jörg.
Nein, ich hatte einen Tagesworkshop für die EX und da konnte ich dieses Jahr nicht, aber ich hatte schon ein bisschen ein blutendes Herz, genau. Ja, heute, wir starten den Montagmorgen mit ein bisschen Chaos. Holger hatte Baulärm zu Hause und musste sich kurzfristig in die Redaktionsräume zurückziehen, aber ich denke, jetzt sind wir alle bereit. Und unser heutiges Thema steht schon ziemlich lange an. Und wir haben es jetzt endlich mal aufgespielt. Und heute, unser heutiges Thema ist DSGVO in der Verwaltung. Und dafür haben wir einen interessanten und qualifizierten Gast. Herzlich willkommen, Dr. Daniel Sandfoss.
Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich sehr über die Einladung und heute bei euch zu sein.
Bin sehr gespannt. Hallo Daniel.
Auf die Folge.
Ich darf dich kurz vorstellen, du bist Jurist und lehrst seit über 10 Jahren, seit 2010, an der NSI und der HSVN. Kannst du dies kurz übersetzen?
Sehr gerne. Also das NSI heißt das, Jörg.
Das Niedersächsische.
Oder man könnte sogar auch sagen der NSI, denn wir sind eigentlich ein Verein. Also der NSI e.V. steht für das Niedersächsische Studieninstitut und wir sind eben spezialisiert auf die Aus-, Fort- und Weiterbildung in der öffentlichen Verwaltung. Das ist der Institutszweig und Träger. Der HSVN ist das NSI ebenfalls und HSVN steht für Hochschule für die öffentliche Verwaltung in Niedersachsen und dort haben wir mehrere Studiengänge laufen zum Thema öffentliche Verwaltung, Bachelorstudiengänge und auch Masterstudiengänge und auch mit Blick auf unsere Thematik hier startend im nächsten Bereich einen entsprechend passenden Master.
Genau, und da bist du tätig seit über 10 Jahren, lehrend tätig. Deine Schwerpunkte in der Lehre liegen im Bereich Datenschutz und Digitalisierung. Und du hast da auch noch ein eigenes Institut, das du mitleitest. Das Institut für Digitalisierung und Datenschutz, das ID2. Und bist daneben als Fortbildungsreferent, insbesondere für die Verwaltung im Bereich Datenschutz, tätig und herzliche Gratulation zur Promotion, die du gerade hinter dir hast, auch zum Thema Datenschutz, nämlich Datenschutz in der Schule. Und da bist du sicherlich auch hingekommen, weil du unter anderem eine federführende Rolle im Rahmen der niedersächsischen Bildungscloud hattest, die hier jetzt gerade eingeführt wurde. Und aber auch darüber werden wir heute wahrscheinlich noch zu sprechen haben und können und dürfen. Genau, sehr also nochmal herzlich willkommen, Daniel. Und wir fangen an, denke ich, wie immer mit
das Bußgeld der Woche.
Unser Bußgeld der Woche kommt heute aus Hessen. Und das hat mehrere Polizisten getroffen. Und zwar Höhe der Bußgelder zwischen 400 und 1800 Euro. Und es geht um Mitarbeiterexzesse. Ist nicht so spannend. wie es vielleicht klingt, aber es geht um eigenmächtige Datenverarbeitung durch Polizisten und durch Mitarbeiter, die sich in diesem Rahmen über ihre Anweisungen und über das Erlaubte hinweggesetzt haben und die IT insbesondere für eigene private Zwecke genutzt haben. Da gibt es mehrere Fälle. Fand das ganz interessant, weil man davon sonst nicht so viel mitbekommt. Ein Polizeibeamter fragte zum Beispiel über einen längeren Zeitraum mehrere Personen aus seinem familiären Umfeld aus, ohne dass es dafür einen dienstlichen Anlass gab und nutzte mehrere polizeiliche Systeme.
Darf ich kurz korrigieren? Er fragte sie nicht aus, sondern er fragte ab.
Er fragte ab.
Weil klang etwas missverständlich gerade.
Ja gut, Systeme kann man schlecht ausfragen, also das kommt jedenfalls aufs Gleiche hinaus.
Er fragte die Familienmitglieder aus, da habe ich jetzt anders, ganz anderes gedacht.
Okay, also er fragte aus System Familienmitglieder ab.
Dankeschön.
Ja, danke. Und das gab einen Verstoß und das gab eine Geldbuße in Höhe von 1.800 €. Es gab auch eine Strafverfolgung. Die ist allerdings eingestellt worden, wegen Verdacht war auf Verletzung von Privatgeheimnissen nach 203 StGB und ist eingestellt worden, da nicht nachweisbar, ob die durch die Anfragen erlangten Daten tatsächlich an Dritte weitergegeben wurden. Das ist Voraussetzung für diesen Paragraphen. Anderer Fall, da hat ein Polizeibeamter nach Trennung von seiner Lebensgefährtin den Kontakt zu dieser wiederherzustellen versucht. Und nach mehreren konventionellen Versuchen hat er sich an ihm dienstlich zur Verfügung stehenden Systems bedient, um die Anschrift seiner Ex-Freundin zu recherchieren. Und das ist schon ziemlich heftig. Und auf diese Weise erfuhr er, dass die mittlerweile in ein anderes Bundesland verzogen war. Der fuhr dann schließlich zu der Wohnung seiner Ex-Freundin, traf sie vor dem Hauseingang an und verschreckte die Dame so sehr, dass sie das zur Anzeige brachte und dafür gab es eine Geldbuße in Höhe von 600 €. Und der letzte Fall ist auch bemerkenswert. Ein Polizeikommissar kaufte privat auf einer Internetplattform ein Notebook und da er unzufrieden war, das ist irgendwie auch völlig irre, da er unzufrieden war mit dem vom Verkäufer angepriesenen Zahlungsmethoden, hat er das Auskunftssystem Polas genutzt, um an Informationen über die Person des Verkäufers zu gelangen. Im Anschluss sandte der Polizist dann dem Verkäufer mehrere Nachrichten, indem er unter anderem dessen Geburtsdatum, Ort und die aktuelle Wohnadresse nannte, um ihn damit Nachdruck seinen Forderungen zu verleihen, dass er doch ein anderes Zahlungssystem anbieten sollte. Das ist wirklich irre. Kostete 400 €, finde ich, für so einen Anlass vergleichsweise günstig. Das sind die drei Polizeifälle. Und da gibt es noch einen Bonusfall, der hat mich dann wirklich auch ein bisschen erschreckt, muss ich sagen. Da geht es darum, um die Nutzung von Covid-Aufzeichnungen durch jemanden, der ein Restaurant betreibt. Und hier war ein Fall, dass jemand ein Bistro betreibt und es hat sich ein Gast über das kalte Essen beschwert und ging dann, um zu bezahlen. Und der Betreiber hat dann die Covid-Kontakte durchgesehen und hat tatsächlich mehrere Leute aus diesen Covid-Kontakten angerufen, um denjenigen rauszufinden, der das gemacht hat und hat ihn dann auch gefunden und das ist irgendwie auch ein krasser Missbrauch. Es kam allerdings relativ günstig davon, auch hier er sei ja so von Covid gebeutelt, deswegen kam er mit 170 € davon, was ich nicht angemessen finde für so einen Fall, finde ich. Was meint ihr?
Daniel, du zuerst oder ich? Wer mag?
Holger,
also ich kann mal sagen, be my guest. Also ich weiß nicht, zur Bußgeldhöhe kann ich nichts sagen. Es sind jetzt hier Privatpersonen. Ne? Und ich weiß jetzt, also ich finde den Schaden, den die angerichtet haben, also aus rein gesellschaftlicher Sicht immens. Ne? Also, weil es entsteht jetzt bei mir zumindest ein großes Gefühl der Unsicherheit. Also da werden Daten von mir abgefragt, von Ich weiß nicht, ob man sagen kann, das ist ein Berufsgeheimnisträger, aber eigentlich haben private Interessen ja nichts da zu suchen irgendwie bei der Abfrage von solchen Daten. Mich erinnert es übrigens, Jörg, ich habe das extra nochmal rausgesucht. Mhm. Ich hatte ja mal vor 10 Jahren oder so zu den Snowden-Enthüllungen so ein Editorial geschrieben und damals bin ich auch ein bisschen belacht worden. Ich kann daraus mal direkt zitieren, ich habe es nämlich gerade aufgerufen. Was passiert denn, wenn Leute an die abgeschnorchelten Daten kommen, die damit nichts zu tun haben, irgendwelche Beamte oder sowas, habe ich geschrieben. Ein Mitarbeiter könnte am finanziellen Abgrund stehen, erpressbar sein oder mal eben sämtliche Wohnorte von urlaubenden Superreichen herauswählt. Ein anderer könnte pathologischer Stalker sein, der die Bewegungen seiner Angebeteten überwacht. Völlig abwegig, hat man mir
total
damals gesagt.
Abwegig.
Und jetzt haben wir genau solche Fälle, natürlich auf kleinerem Maßstab. Es geht jetzt nicht hier um X-Key-Score und NSA-Daten. Aber ich meine, was anderes sind Polizeidatenbanken im kleineren Maßstab. Und ich finde es, für mich ist es eine Katastrophe, was da passiert ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ganz unabhängig von der Bußgeldhöhe, dazu kann ich nichts sagen. Mhm. Wie siehst du das, Daniel?
Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Das ist schon ziemlich schockierend, dass hier Beamte Systeme einsetzen, die für ja hoheitliche Zwecke geschaffen sind, wo äußerst sensible Daten mitunter ja eben auch gespeichert sind, mit verarbeitet werden und dann hier völlig zweckentfremden, damit mehrere harte Brüche gegen ja insbesondere auch Datenschutzrecht begehen und ja vielleicht auch gar nicht so das nötige Schmerzempfinden an der Stelle haben. Also das schockiert mich schon nicht unerheblich. Was ich auch sehr interessant finde in dem Zusammenhang, ist, dass wir hier so ein Übertreten, ein Verlassen, ja datenschutzrechtlich betrachtet, der Sphäre des Verantwortlichen haben, also der Dienststelle, der Polizeibehörde letztlich, und dann eben durch diesen Missbrauch, der an der Stelle passiert ist, sich in der Rolle, in der sich dann befand, nicht mehr Berechtigter, hier aufgeschwungen hat zu einem Eigenverantwortlichen wiederum dann und hier dann eben diese Verstöße begangen hat. Zur Bußgeldhöhe selbst kann ich tatsächlich auch nicht so viel sagen, da ich ja datenschutzrechtlich ganz, ganz überwiegend im öffentlichen Bereich unterwegs bin und wir im öffentlichen Bereich eine etwas andere Rechtslage eben haben.
Oder vielleicht, Daniel, nochmal ganz kurz, also die waren im Dienst, das war Dienstzeit, ne, diese Beamten, davon gehe ich jetzt mal aus, dass sie nicht zu Hause privat auf das System zugegriffen haben, sondern dass es im Rahmen ihrer dienstlichen Tätigkeit war erstmal, also zumindest formal, haben aber diese Systeme halt zu privaten Zwecken genutzt. Ne? Also weil du ja selber sagst, im öffentlichen Bereich, da kommen wir ja wahrscheinlich später noch dazu, gibt es eben eigentlich keine Bußgelder. Ne? Und jetzt gibt es jetzt trotzdem Bußgelder, weil der Datenschutzbeauftragte in Hessen dann gesagt hat, die haben da privat agiert oder so muss man das verstehen, oder?
Das ist genau die Auffassung, die ich hier eben auch einnehmen wollte, dass eben diese Polizeibeamten hier gar nicht mehr in der hoheitlichen Rolle tätig geworden sind, sondern das schildern ja eben auch die Fälle, aus Privatinteressen heraus gehandelt haben, ja, und regelrecht mit strafrechtlicher Relevanz meines Erachtens auch die dienstlichen Systeme missbraucht und eben zu ihren eigenen Zwecken instrumentalisiert haben.
Ja, aber und das ist ja auch nur eine Spitze des Eisbergs. Ne? Es gibt ja ganz viele andere bekannte Verfahren, dass da irgendwie diese berühmte Geschichte mit Helene Fischer heißt sie, ne? Da wo die irgendwie dutzendfach abgefragt wurde, deren Privatanschrift, was sicherlich auch nicht unbedingt Ermittlungszwecken immer diente.
Naja, und dann NSU 2.0, ne? Also da steht ja auch im Raum, ob es da polizeiliche Datenbankabfragen gab oder nicht. Also ich weiß gar nicht, ob das geklärt ist, ehrlich gesagt.
Also das ist Fall gab es ja auch mal, ne?
Ja, dass es Abfragen gab, ist geklärt, aber man weiß nicht genau, wer es war wohl und zu welchen Zwecken.
Ein Böhmermann-Fall gab es da meines Erachtens auch mal. Der war auch mal in der Presse.
Dass seine Daten abgefragt wurden.
Ja, ja, genau. Ich meine sogar auch im polizeilichen Kontext, mich zu erinnern.
Ja, also das ist, wir haben hier echt sehr sensible Datenbanken und ich finde, vielleicht sollte man da die Zugriffe auch ein bisschen strenger regeln, keine Ahnung. Ich frage mich jetzt immer, also wer ist denn jetzt hier verantwortlicher? Ist das jetzt die Dienststelle, ist das der Vorgesetzte, also verantwortlicher im Sinne der Datenschutzgrundverordnung, ne?
ist ja grundsätzlich derjenige, der eben über die konkrete Datenverarbeitung die Zwecke entscheidet. Also die DSGVO ist da ja auch in der Definition, sehr soft, aber gleichzeitig eben auch wieder relativ weit mit der Konsequenz. Aber dass hier wirklich die Situation völlig übergeht in den hier heute beschriebenen Fällen und wirklich alleine diese Polizeibeamten hier zu privaten Zwecken darüber entschieden haben, wie und welche Daten verarbeitet werden sollen. Und deswegen meines Erachtens auch diese Entscheidung in der Sache, hier wirklich Polizeibeamte aus dem öffentlichen Kontext herauszulösen, als private Selbstverantwortliche in die datenschutzrechtliche Verantwortung zu nehmen, völlig richtig.
Ich habe nur noch einen ergänzenden Hinweis. Also wir haben auch diese Bußgelder in erster Instanz jetzt wieder von DSGVO-Portal. Vielen Dank dafür. Allerdings haben die auch verwiesen auf den Tätigkeitsbericht des hessischen Landesdatenschutzbeauftragten, wo die Fälle dann noch ein bisschen ausführlicher beschrieben sind. Also ist vielleicht ein kleiner Lesetipp, wenn man sich dafür noch näher interessiert. Und überhaupt sind die Berichte teilweise sehr aufschlussreich. Also auch die niedersächsische Landesdatenschutzbeauftragte Barbara Thiel hat in der vergangenen Woche ihren Tätigkeitsbericht vorgestellt. Da sind auch sehr amüsante Geschichten drin, wenn man sich mal die konkreten Fälle durchliest, jetzt abseits von den ganzen abstrakten Sachen und so. Fand ich sehr, sehr, sehr lustig teilweise auch zu lesen.
Was auch hier sich mal wieder als äußerst aktuell zeigt, ist meines Erachtens tatsächlich das Volkszählungsurteil. Ne? Denn da war ja eine Begleitentscheidung sozusagen, dass die Verwaltungseinheit als böses, großes Instrument, das alles über die Bürgerinnen und Bürger weiß, möglichst zu verhindern ist. Und hier haben wir in diesen besprochenen Fällen eben das konkrete Risiko, das sich aus genau einer so zentralen Datenbank heraus realisiert hat. Und das verblüfft mich selbst auch immer wieder als Datenschützer, dass ich sehe, wie aktuell dieses Volkszählungsurteil ständig wieder wird, auch gerade mit Blick auf die DSGVO und vor allem die Betroffenenrechte, die Transparenzrechte. Das ist sowas von top aktuell, so eine alte Entscheidung. Ich gebe das meinen Studierenden auch immer gerne zum Lesen, in einer kommentierten Version, damit es vielleicht noch ein bisschen einfacher geht. Und ich kann immer nur sagen, ich habe großen Respekt vor dem Bundesverfassungsgericht gehabt, in der Situation schon so viel. Naja, war es wirklich Weitblick? Ich weiß es nicht. Aber jedenfalls mit so einer tollen Treffsicherheit in die Zukunft zu schauen.
Das stimmt. Also es lehrt uns, wie an so vielen anderen Stellen, wenn Daten da sind, dann werden Daten missbraucht. Das ist einfach so. Und das sollte man sich einfach bewusst sein und sich einfach überlegen, welche Daten man braucht. Dann braucht man natürlich solche polizeilichen Meldesysteme. Aber es scheint mir zumindest die Abfragemöglichkeiten vielleicht ein bisschen zu leicht zu sein. Aber das bringt uns ja richtig schon, also wir sind ja quasi schon im Thema, aber es geht ja auch schon um Verwaltung. Hier geht es ja um Exzesse. Gehen wir mal in den normalen Verwaltungsablauf. Daniel, du hast das schon eben kurz erwähnt, dass es Unterschiede mit der Verwaltung gibt im Rahmen von Bußgeldern. Vielleicht fangen wir damit einfach mal an. Wie sind denn die Unterschiede?
Ja, gerne. Also vielleicht ist der richtige Aufhänger tatsächlich auch nochmal der Tätigkeitsbericht der LFD, nicht der aktuelle, sondern ein etwas älterer schon, wo Barbara Thiel selbst sagte, sie sehe sich als zahnlosen Papiertiger gegenüber der Verwaltung. Und das ist jetzt zwar an der Stelle einmal Niedersachsen-spezifisch, wir haben hier, sind aber nicht das einzige Bundesland, sondern das ist meiner Kenntnis nach in der Fläche so. Wir haben hier die Situation, dass nach § 20 Absatz 5 unseres niedersächsischen Datenschutzgesetzes Bußgelder für öffentliche Stellen eben ausgeschlossen sind. Und das hat sie sehr beklagt, weil dadurch fehlen ihr die Machtinstrumente, fehlt ihr die Möglichkeit, ein bisschen den Druck aufzubauen, den sie auch nachvollziehbarerweise gegenüber nicht öffentlichen Stellen als sehr wichtig empfindet.
Das ist aber nicht nur in Niedersachsen so, ne?
Nein.
Genau, weil du es eben so auf Niedersachsen beschränkt hast. Das ist,
Ich habe gesagt, das ist in meiner Kenntnis, es ist flächendeckend, aber ich habe jetzt die Niedersachsen-spezifische Situation hier einmal darstellen
wollen. Ist das in der DSGVO festgelegt oder ist das, weil du jetzt dich jetzt bezogen hast auf die Landesgesetzgebung, auf die Datenschutzgesetzgebung hier im Bundesland, Das kann, also ein Staat könnte auch regeln, das gibt die DSGVO her, dass auch öffentliche Stellen mit Bußgeldern belegt werden könnten. Also das verhindert die DSGVO nicht.
Das ist meines Erachtens richtig, denn wir haben in Niedersachsen als ja ein der DSGVO Gesetzgebung auch unterliegender Bundesstaat, eben eines Mitgliedstaates, eine Ausnahmeklausel formuliert. Das heißt, die Grundsituation ist in der DSGVO geregelt und die Möglichkeit eben, wie so viele über diese Konkretisierungsklauseln, die wir in der DSGVO haben, hier eine Ausnahme zu gestalten. Und davon wurde Gebrauch gemacht.
Ich habe mal gehört, das ist ja, das geht ja hier auch ein bisschen um Logik, ne? Weil die eine Tasche füllt die andere quasi. Also man, wenn jetzt, es ist ja in Deutschland nur auch so, dass die Bußgelder dann auch wieder der Landes- oder Staatskasse zugutekommen. Und das heißt irgendwie, man zieht einer Behörde irgendwie, wenn man jetzt eine Behörde als Verantwortlichen sanktionieren würde mit einem Bußgeld, das heißt, man nimmt den Geld weg und stopft das in die Staatskasse, wo es quasi dann, also es verlässt einfach einen Posten und geht in den anderen, aber eine richtige Sanktionswirkung kann sich daraus natürlich auch nicht entwickeln, oder?
Ja, das sehen ganz viele andere Länder anders, ne? Also wenn du dich erinnerst, Holger, die Hälfte unserer Bußgelder der Woche sind irgendwie gegen Verwaltungseinrichtungen. Und es ist natürlich eine Drohung, die auch erheblich peinlich ist, ne? Also so als Verwaltungseinheit, das kann, weiß wahrscheinlich Daniel besser als wir, da so ein hohes Bußgeld zahlen zu müssen und ist natürlich super peinlich. Und zum anderen fehlt das dann natürlich im Budget, weil es ist ja nicht eine große Staatstasche, aus der alles bezahlt wird, sondern das ist dann halt für das Budget weg und ist in einem Budget von einer ganz anderen Verwaltungseinrichtung, was dir dann nicht mehr nutzt, wenn du jetzt, was weiß ich, als Stadtkreis, Landkreis irgendwas das zahlen musst oder so, ob das jetzt natürlich im Interesse der Bevölkerung ist, wenn da plötzlich 10 Millionen irgendein Landkreis zahlen muss und das Geld ist dann weg, steht auch nochmal auf einer anderen, wo steht das? Auf einer anderen
Blatt.
Papier. Auf einem anderen Blatt, ja genau, auf einem anderen Blatt. Es ist doch Montagmorgen. klar, wenn das Geld weg ist. Also ich finde die Regelung schon grundsätzlich vom Gedanken her irgendwie sinnvoll. Andererseits natürlich fehlt da jegliches Schwert. Und das ist, glaube ich, schwierig. Also man könnte ja auch geringere Bußgelder verhängen, zum Beispiel gegen die Verwaltung. Oder wie siehst du das, Daniel?
Also ich finde, dass wir hier jetzt eine wichtige Facette beleuchten. Und zwar reden wir über den Sinn und Zweck von Bußgeldern. Und der Sinn und Zweck von Bußgeldern gegenüber öffentlichen Stellen ist meines Erachtens äußerst schwierig, denn wen bestrafen wir damit eigentlich? Wo ist die Pönalisierungswirkung? Stellt euch mal vor, wir haben eine Kommune, im Haushaltsplan ist eingestellt, dass tatsächlich Mittel zur Verfügung stehen zum Bau einer neuen Kita, zum Bau eines neuen Spielplatzes. Und am Ende ginge dann hier vielleicht sogar in erheblicher Höhe gingen Mittel verloren durch ein entsprechendes Bußgeld. Und dann wäre der Bau dieser Einrichtung nicht möglich. Das sind die Bürger, die darunter leiden. Auch wenn der Hauptverwaltungsbeamte, der Oberbürgermeister oder die Landrätin oder wer auch immer an der Stelle dann einfach einen Bock geschossen hat, als Verantwortlicher dafür gerade stehen muss, sehe ich einfach, dass wir den Falschen sozusagen bestrafen. Und deswegen stehe ich dem ehrlich gesagt ziemlich kritisch gegenüber. Und Jörg, um das vielleicht noch um eine Facette weiterzudrehen, keine Möglichkeiten ist hier nun auch nicht ganz richtig. Ich finde, dass sich viele Datenschutzverstöße dann auch aus sich selbst heraus mitunter schon bestrafen. Wenn nämlich bekannt wird, dass in einer Kommune halt gehäuft oder ganz besonders gravierende Datenpannen auftreten, dann wird das ja auch sehr medienwirksam. Und dann haben wir diese Brandmarkung unter Umständen, die eintritt. Wir haben weiterhin die Situation, dass LFD natürlich auch mit einer Verwarnung beispielsweise rausgehen kann. Und wir haben natürlich immer die Situation, dass es nämlich nicht ausgehebelt, dass die Betroffenen die Möglichkeit haben, Schadensersatz geltend zu machen gegen die Behörde.
Klar, zum Schadensersatz kommen wir gleich noch. Du sagst, der Landrat ist verantwortlich. Ja, ist ja in der Theorie, ne? Also da bleibt ja nichts hängen quasi. Und ich persönlich, mir würde jetzt gerade gar keinen Fall einfallen, wo irgendwie eine Kommune oder eine öffentliche Einrichtung schon mal gebrandmarkt wurde in größerem Umfang wegen einer Datenpanne. Und ich glaube doch, dass die auch vorkommen in der Verwaltung. Doch, du kennst eins.
Naja, das omnipräsente Beispiel Neustadt am Rübenberge. Ne? Das war ja nicht, ich weiß nicht, ist der Fall bekannt? Okay, nein. Dann sage ich dazu gerne. Ja, sage ich dazu gerne zwei, drei Sätze. Die wurden Opfer von Emotet, haben sich das Ding irgendwie eingefangen, also Verschlüsselungstrojaner. Und das ist zwar eine IT-Panne primär, aber sie ist eben auch zu einer Datenschutzpanne geworden, weil einfach DSGVO Grundpflichten mitverletzt wurden. Also die Situation war so, dass zunächst ein Organisationsfehler bestand, weil eben die Backups im gleichen Netzwerk hingen wie die operativen Systeme, mit der Konsequenz, dass zunächst halt die Backups kaputt gemacht wurden, verschlüsselt wurden, dann die eigentlichen Systeme. Und dann ist das ganze Ausmaß der Katastrophe klar geworden. Wir haben dort keine oder in vielen Fachbereichen keine getrennten Backups nochmal gehabt, sodass wirklich mit unter 100% Datenverlust eingetreten ist in bestimmten Bereichen. Und dann haben wir natürlich unter dem Aspekt des Verfügbarhaltens halten müssens von Daten auch einen DSGVO-Verstoß, der hier relevant wird. Und die waren damit sehr medienwirksam und werden auch tatsächlich bis heute immer noch wieder durchs Dorf getrieben, wenn es irgendwie um diese Pannen geht, um deutlich zu machen, auch für öffentliche Stellen kann das unter Umständen hässlich werden.
Okay, da kommt das berühmte Neustadt am Rüben gebergt für technisches Versagen.
Ja, ich habe mich jetzt aber auch wieder an den Fall erinnern tatsächlich.
Ja, ich kann mich auch erinnern, aber Emotet ist jetzt auch nicht so ein klassischer Fall, den man den Leuten unbedingt vorwerfen kann. Nur das, was da dranhängt, kann man ihnen natürlich vorwerfen. Ja.
Ich frage mich halt nur jetzt, wenn ich euch so zuhöre, also Unternehmen, nicht öffentliche Stellen, stehen unter einem Sanktionierungsdruck. Und öffentliche Stellen stehen offensichtlich nicht unter einem Sanktionierungsdruck. Und ich finde, da ist halt irgendwie so ein ganz schönes Ungleichgewicht. Klar, also wie man es lösen kann, weiß ich jetzt auch nicht, ehrlich gesagt. Aber ich finde es halt doof, weil ich meine, im Grunde genommen haben die Narrenfreiheit, ne? Weil mehr als irgendwie ein auf die Finger hauen von den Landesdatenschutzbehörden haben sie eigentlich nicht zu befürchten, so wie ich das verstanden habe. Genauso ist es ja übrigens auch bei den Bundesbehörden mit dem Bundesdatenschutzbeauftragten. Da kann ja auch nicht so wahnsinnig viel passieren, wie man immer wieder sieht. Ich meine, jetzt geht es gerade aktuell um das Bundespresseamt, was endlich seine Facebook-Fanpage abschalten soll, was er schon jahrelang fordert, so, aber die tun es halt einfach nicht und kann er immer nur wieder einen Brief schreiben und jetzt macht aber mal und viel mehr passiert nicht. Und ich finde das ein bisschen schwach. Ich weiß nicht, was man da machen kann. Also wahrscheinlich kann man nicht mehr machen, aber es ist für mich trotzdem irgendwie so ein bisschen eine Regelungslücke. Also da, und es entsteht halt kein Datenschutzdurchsetzungsdruck, wenn kein Sanktionsdruck da ist. Also so stelle ich mir das mal vor.
Ja, politisch betrachtet ist es natürlich schon ein gewisser Druck, Handlungsdruck, denn irgendwann möchte der HVB, die HVB natürlich auch gerne wiedergewählt werden. Wenn dann da viele pressewirksame Datenpannen passiert sind, spricht das auf jeden Fall gegen die Kandidatin, gegen den Kandidaten. Ich kann die Argumentation Holger sehr gut verstehen. Ich kann auch Barbara Thiel sehr gut an der Stelle verstehen. Sie ist frustriert. Sie hätte gerne diese Möglichkeit, zu diesem schärferen Schwert greifen zu können. Das scharfe Schwert Bußgeld ist meines Erachtens äußerst problematisch an der Stelle, weil es die Falschen bestraft. Man müsste deswegen zum Verantwortlichen konkret zurückgehen und sagen, wer hat denn den Hut auf?
Und das du meinst sind zum die menschlich Verantwortlichen?
Zum persönlich Verantwortlichen, also ja. zu der Person, die die Funktion genau. innehat des Verantwortlichen. So, so meine ich es. Genau da müsste man hin und müsste diese Person dort stärker in die Verantwortung auch wirklich nehmen.
Also so analog zu einer Dienstaufsichtsbeschwerde oder sowas.
Irgendwie. Beispielsweise in die Richtung gehen.
Ja, das ist ja wahrscheinlich das Einzige, was ähnlich formlos, fristlos, wie war das, 3F, folgenlos ist.
Ja, aber also eine konkrete, ganz konkreten Vorschlag kann ich ja auch nicht unterbreiten. Ich denke nur, wenn man dort einfach bei den Personen der Hauptverwaltungsbeamten mehr Druck erzeugen könnte, dann wäre auch der Umsetzungswunsch spürbarer und dann würde das auch besser gelingen. Es gibt aber tatsächlich auch ganz tolle Beispiele in der kommunalen Landschaft, wo sehr vergleichsweise bereitwillig DSGVO-Umsetzung wirklich praktiziert wurde und wird.
Mhm. Da können wir ja jetzt mal hingehen. Also ich kann mich erinnern, dass ich 2018 relativ viele Veranstaltungen auch für die Verwaltung mitgemacht habe und formuliere es mal positiv. Es gab eine gewisse Bereitschaft, sich damit zu beschäftigen. Weiter ging es aber damals noch nicht. Und man hatte noch nichts und man war völlig erstaunt, dass es sowas wie Auskunftspflichten gibt und war auf nichts auch vorbereitet, was aber in vielen, gerade kleineren und mittleren Unternehmen ja auch nicht anders war. Also ich glaube, da unterschied sich die Verwaltung auch nicht grundsätzlich. Ich kann mich aber gut erinnern, eine Sache, die mich immer schon sehr irritiert hat, waren diese berühmten 5% Stellenanteile für den Datenschutzbeauftragten, die es, ich weiß nicht, ob es heute noch ist, ich vermute fast ja, dass da also Leute tatsächlich Datenschutzbeauftragter waren und dann tatsächlich aber nur 5% ihres Stellenkontingents zur Verfügung gestellt hatten, um diesen Datenbeauftragten zu machen und die restliche Zeit Autounfälle bearbeitet haben.
Ach so, das muss ich noch jetzt mal nachfragen, der Klarheit halber. Also du hast eine Baubehörde oder sowas in der Kommune und die brauchen Datenschutzbeauftragten und der kriegt 5% seiner Arbeitszeit zugebilligt, diesen Job nachzugehen.
Ja, oder? Das gab es. Okay. Ganz, ganz oft. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, Daniel. Du hast ja ein gutes Ohr in die Verwaltung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand mit 5% Arbeitsanteil, und ich weiß, dass es bei vielen wirklich 5% waren, irgendwie sinnvoll auch nur irgendwas am Datenschutz machen kann.
Ja, also das ist so ein bisschen anachronistisch. Also wir gehen jetzt mal so 10 Jahre zurück in meiner beruflichen Erfahrung. Als ich damals anfing, auch als Fortbildungsreferent tätig zu werden, waren das die ersten Berührungspunkte, die ich mit den kommunalen Datenschutzbeauftragten hatte. Das war wie so eine Selbsthilfegruppe. Ich habe das so 2-mal im Jahr gemacht, so eine Datenschutzschulung für die. Und da kamen tatsächlich ganz, ganz viele Menschen mit diesem 5%igen Stellenanteil haben gesagt, ich bin Datenschutzbeauftragter der Stadt bla 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 ja, ich bin überfordert, ich habe nur 5% dafür zur Verfügung, wie soll ich das eigentlich schaffen, wie soll ich das machen? Aber damals hatte Datenschutz natürlich noch nicht den Stellenwert, den er ja durch DSGVO oder wo er durch DSGVO so ein bisschen hinkatapultiert wurde. Da hat sich ganz, ganz, ganz viel gedreht. Wir haben einen richtigen neuen Player, der da auf den Markt getreten ist. Es gibt jetzt nämlich neben den Datenschutzbeauftragten die sogenannten Datenschutzkoordinatorinnen und Koordinatoren. Dazu kann ich gerne gleich noch ein bisschen mehr erzählen, aber vielleicht bleiben wir erstmal bei den DSBs. Bei den DSBs hat sich insofern ganz viel gedreht, als dass nach unserem Überblick über den Markt, den wir haben, über die Landschaft, die wir haben, rund 70% der kommunalen Datenschutzbeauftragten inzwischen extern benannt werden. Mit anderen Worten, das machen die Kommunen nicht mehr selbst. Das hat bestimmte Vor-, aber auch eben Nachteile. Ne?
Werden die bezahlt?
Die werden dafür bezahlt. Das sind Kanzleien, das sind kommunale Datenzentralen. Und die werden dafür bezahlt. Das Problem ist natürlich bei beauftragten Dienstleistungen, dass man auch wirklich immer nur das bekommt, was man bezahlt. Und diese Verträge, die Volumina für diese Verträge sind vergleichsweise niedrig häufig. Das hat zur Folge, dass wir zwar auf dem Papier in allen Kommunen irgendwie einen Datenschutzbeauftragten haben, der auch für bestimmte Rückfragen zur Verfügung steht, der auch vielleicht mal ein bisschen guckt und ein bisschen Hinweise gibt oder ähnliches, ein bisschen berät, aber der bei der eigentlichen DSGVO-Umsetzung also eine extrem untergeordnete Rolle spielt.
Ja, der dann irgendwie 200 € im Monat kriegt oder so und wo man auch niemand klaren Gedankens auf die Idee kommen könnte, dass er für das Geld irgendwie eine gute Arbeit leisten könnte oder eine angemessene Arbeit leisten könnte.
Der muss dann irgendwie technisch-organisatorische Maßnahmen umsetzen oder koordinieren und muss oder muss Auskunftsansprüche oder Auskunftsbegehren beantworten. Das nicht.
Nein. Also der DSB ist tatsächlich dann wirklich nur so eine Hintergrundfigur, die in bestimmten Situationen mal irgendwie zu Rate gezogen wird. Das ist im Übrigen ja auch die Rolle, die nach DSGVO dem DSB im Wesentlichen zugewiesen ist. Ein bisschen Schulungen machen die noch, weil das steht eben auch mit drin. Aber diese aktive Teilnahme bei der Umsetzung der datenschutzrechtlichen Vorschriften, die sich eigentlich auch die Hauptverwaltungsbeamten häufig wünschen und erwartet haben, auch vielleicht gar nicht so zu Unrecht aus ihrer Warte heraus das erwartet haben, das tritt einfach nicht ein. Das ist, Jörg, du hast es gesagt, mit gesundem Menschenverstand für 200 € im Monat eben auch nicht zu erwarten, denn der Arbeitsaufwand, ich glaube, das wissen wir hier alle, für eine DSGVO-Umsetzung, der ist schon signifikant, wenn man mal überlegt, eine Kommune, die vielleicht einen Ticken größer ist, die hat schnell mal 750 Verarbeitungstätigkeiten. Das sind viele Tätigkeiten, die in den Kommunen anfallen. NSI, also wo ich ja auch als Datenschutzbeauftragter seit, naja, nunmehr bald 3 Jahren tätig bin, wir haben deutlich weniger, 1/10 dieser Verarbeitungstätigkeiten.
Ja, ja, und dann hinzu kommt ja, dass alle Welt danach schreit, dass die Kommunen noch stärker digitalisiert werden. Ne? Das heißt, es werden ja eher mehr Vorgänge in Zukunft sein als weniger. Das heißt, eigentlich müsste da an der Stelle auch zumindest mal wesentlich aufgerüstet werden. Aber 200 € im Monat, Jörg, stimmt das? Weil das wäre ja, also das ist ja ein Stundensatz von manchen Consulting-Firmen.
Das ist, liegt weit unter dem Stundensatz von, wie ich zufällig weiß, von darauf spezialisierten Anwaltskanzleien.
Das meinte ich, ja.
Klar, aber das, da macht dann die Masse, ne, da macht es dann die Masse.
Also da gibt es dann eine Kanzlei, die vertreten dann 200 Kommunen oder so.
Na, als Kanzlei kannst du es nicht direkt machen, weil da kriegst du große steuerrechtliche Probleme, aber nur mal so als Info, du musst es irgendwie mal ausgründen, das sind dann immer irgendwelche ausgegründeten GmbHs oder also wirklich kleine oder mittlere Consulting-Unternehmen, die dann da halt tätig sind.
So, und Daniel, dann hast du die, wenn ich mal kurz nachfragen darf, diese Koordinatoren genannt.
Genau, und da die kommen dann ins Spiel und dazu erzählt uns Daniel jetzt was.
Ja. Das sind die also ich will jetzt die Rolle der DSBs nicht kleinreden, aber das sind die ganz, ganz wertvollen Menschen für den öffentlichen Dienst. Und das sind die, die früher tatsächlich auch mit diesen 5%-Stellen häufig rumgelaufen sind. Und heute sind es ganz, ganz häufig junge Menschen, die bei uns vielleicht das Bachelorstudium gerade abgeschlossen haben, die, weil sie jung sind und frisch vom Studium kommen, auf jeden Fall gut mit Computern umgehen können und deswegen auch Datenschutz können. Also ihr habt diesen Syllogismus gerade verstanden, ja? Ich habe ja versucht, Gutachtenstil zu sprechen aus der Denke der HVBs und der Referatsleiter heraus. Nein, das ist tatsächlich so, sind häufig junge Menschen, die in irgendwelchen Digitalisierungsteams arbeiten, völlig zutreffend, auch was vorher gesagt habe, dass da gerade ganz viele neue Verarbeitungstätigkeiten ständig in die Verwaltung hineinschwappen. Wir haben auch den Druck, dass eben OZG und auch ENDIC umgesetzt werden müssen. Dass
oh, keine Abkürzungsmonster hier, musst du erklären. Das so, wissen normale Menschen nicht.
Also das Online-Zugangsgesetz ist das OZG. Da haben wir eben eine Verpflichtung, die auch in die öffentliche Verwaltung eben hineinragt und wonach eben bestimmte Verwaltungsdienstleistungen online angeboten werden müssen. Und das ENDIC, welches ich auch gerade frecherweise abgekürzt habe, ist, und ich sage es trotzdem jetzt etwas verkürzt, das niedersächsische Digitalisierungsgesetz. Das ist die konkrete Umsetzungsverpflichtung für die Kommunen beruhend oder mit Blick auf das Online-Zugangsgesetz. Da fällt super viel an, das sind neue VTs, die dann auch über das Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten, keine VTs, die dann an der Stelle auch immer entsprechend kreuzweise sich widerspiegeln und wiederfinden. Und da brauchen wir diese Datenschutzkoordinatoren. Da ist das ganz, ganz wichtig, denn die sind der Multiplikator, die sind das Bindeglied zwischen der Fachlichkeit, also zwischen den Menschen in der Linie der Sachbearbeitung, den Datenschutzbeauftragten. Die spielen im Team Datenschutz. Davon rede ich immer viel, wenn ich in Fortbildung unterwegs bin oder wenn ich in der Lehre unterwegs bin. Die spielen da eine erhebliche Rolle, denn sie sind gut geschult und sprechen deswegen beide Sprachen. Die Fachsprache der Datenschützer und von der Ausbildung her, von der Erfahrung her, die Fachsprache aus der entsprechenden Sachbearbeitung heraus. Das ist super wertvoll.
Du klingst gerade wie aus einem Bewerbungshandbuch für Datenschutzkoordinatoren. Kann ich jetzt nicht unbedingt, ich kenne es eher aus dem Unternehmen, da sind die jetzt nicht unbedingt oder viele nicht unbedingt die am besten geschultesten. Aber nichtsdestotrotz als Brückenköpfe, gerade bei externen Datenschutzbeauftragten, ist das natürlich super wichtig. Und die haben Bock. Also ich erinnere mich zum Beispiel, es ist lange, lange her, dass mir mal nach dem nach der Schule in der Fabrik ausgeholfen habe. Und da habe ich den schönen Satz gehört, hey, du hast doch Abitur, du musst doch Gabelstapler fahren können. Und so rauschte ich dann mit dem Gabelstapler gegen die nächste Wand, weil ich es natürlich nicht konnte. Und allein die Tatsache, dass man jung ist, qualifiziert einen ja auch noch nicht unbedingt dazu, gut mit Rechnern und mit Datenschutz umgehen zu können. Aber die werden geschult, unter anderem wahrscheinlich bei dir.
Ja, in der Tat. Also das ist halt exponentiell gewachsen. Ne? Wenn ich habe das ja vorhin angedeutet, 2010, vielleicht zweimal im Jahr, vor 10 Jahren, also so vielleicht ja, 2x10 Menschen im Jahr geschult habe, habe ich 2018, habe ich glaube ich 3000 Menschen geschult. Und das ist auch für den öffentlichen Sektor schon echt viel. Mit anderen Worten, das ist richtig explodiert. War letztlich auch ein Grund dafür, dass wir ID2, also das Institut für Digitalisierung und Datenschutz, ausgegründet haben, beziehungsweise bei uns als Marke, so eine Art An-Institut für die Hochschule, eingeführt haben. Und da schulen wir die Leute. Ja? Und ich bilde mir ein, dass zumindest wenn jemand wirklich diese 1- bis 2-tägigen Schulungen, wir haben natürlich unterschiedliche Formate auch im Angebot, aufmerksam durchläuft, dann sind die in die Lage versetzt, dann haben wir die befähigt mit, naja, bestimmten Zusatzmaterialien, die wir dann natürlich auch an die Hand geben, an der DSGVO-Umsetzung ganz, ganz wesentlich partizipieren zu können, das mitgestalten zu können und ja auch notwendige Schritte gehen zu können. Und der Rest, naja, ist dann natürlich die Erfahrung, die dann auch wachsen muss.
Ich würde gerne mal von dir hören, ob du irgendein Gefühl dafür hast, jetzt aus deinen Kontakten auch mit Behörden, mit Kommunalverwaltung und so, hast du dann das Gefühl, dass überwiegend verstanden worden ist, was DSGVO bedeutet? Und hast du das Gefühl, da gibt es eine Umsetzungswilligkeit wenigstens? Wahrscheinlich gibt es noch nicht überall die Umsetzungsfähigkeit, aber oder ist denen das auf Deutsch gesagt teilweise scheißegal und sie interessieren sich einfach nicht dafür und machen weiter ihren Stiefel, weil ich... Also wenn ich mit Behörden zu tun habe, ist es halt dann oft schon so, dass da eher so die Ü50 sitzen, auch im Bürgeramt oder so, zumindest in der Kommunikation mit den Bürgern, Bürgerinnen und Bürgern. Ne? Und
schlimm, diese Ü50, Holger.
Ja, zu denen ich ja auch.
Furchtbare Leute.
Zu denen ich ja auch gehöre, Jörg. Und du übrigens auch, nebenbei bemerkt. Aber weißt du, was ich meine? Ne? Also ja. Gibt es da Awareness?
Also erstmal gibt es das ganze Spektrum natürlich, wie fast immer und überall. Also wir haben die Situation natürlich, dass die, ja, die großen Kommunen schon versucht haben, rechtzeitig möglichst viel zu tun. Durch Schulung, durch das Gründen von Teams, durch die Einsetzung von entsprechenden Zuständigkeiten. Und gleichzeitig aber eben auch immer noch wieder die Situation, dass Kommunen auch vielleicht mal in-house mich für eine Veranstaltung buchen, wo ich dann hingehe und dass ja die Offenbarung kommt, der Offenbarungseid geleistet wird. Wir haben noch gar nichts gemacht, aber wir wollen jetzt. Ne? Das finde ich dann auch toll und ich habe das gerade dieses Jahr auch erlebt, dass eine Kommune, die wirklich sehr, sehr spät dran ist, eine sehr kleine Kommune im Harz, gesagt hat, hey, wir müssen jetzt, wir wollen jetzt. Und da hat sich auch der Bürgermeister mit reingesetzt in die Schulung. Und das fand ich klasse. Das hat mich gefreut, weil das zeigt dann dieses Commitment von der Verwaltungsspitze her. Wir müssen da jetzt was machen. Wir wollen da jetzt auch was machen. Und der ist dann auch mehrfach aufgesprungen, hat gesagt, ey, das ist jetzt hier, was der Sandfrost da erzählt. Das geht nicht wieder weg. Das ist wie mit der DSGVO. Alle haben gedacht, das geht wieder weg. Das ist so ätzend. Aber hat eben nicht geklappt. Und ihr müsst das jetzt wirklich machen. Wir müssen das jetzt wirklich machen. Das fand ich sehr gut. Spät, aber immerhin kommt da was. Also da habe ich alles erlebt in den vergangenen Jahren. Vorbildliche, aber auch ganz schockierende Dinge.
Naja. Das unterscheidet sich nicht von der Tätigkeit im überwiegend mit Unternehmen. Auch da hört man dann heutzutage noch, ja, da können wir uns jetzt auch langsam mit beschäftigen. Aber wo sind so ein bisschen nach deiner Erfahrung die besonderen Probleme bei der Verwaltung im Umgang mit datenschutzrechtlichen Herausforderungen? Manche Sachen stelle ich mir leichter vor. Also du hast wahrscheinlich nicht so viele Probleme mit Rechtsgrundlagen zum Beispiel, weil die halt in der Regel einfach gesetzlich vorgegeben sind. Also musst du ja nicht irgendwie an der berechtigten Interesse rumdoktern oder schwierige Einwilligungen formulieren. Das ist wahrscheinlich einfacher. Gleichzeitig ist wahrscheinlich der formale Aufwand noch einen Tick höher, kann ich mir vorstellen, Dokumentation. Wo sind so aus deiner Erfahrung die Praxisprobleme? Sind die zum Beispiel auskunftsfähig? Weil ich habe mir im Vorfeld überlegt, das müsste man eigentlich mal ausprobieren, Holger. Ich habe, glaube ich, mal wieder, ich habe, glaube ich, Lust, mal wieder irgendwie 50 Selbstauskünfte an alle möglichen Sachen zu verschicken und das mal auszuwerten und dann vielleicht einen Artikel daraus zu machen.
Die sind von mir geschult, wie sie damit umgehen, Jörg.
Ja, dann habe ich keine Zweifel.
Naja, vielleicht habe ich aber noch nicht alle, oder haben wir noch nicht alle erreichen können. Nein, Spaß beiseite. Du hast es ganz gut getroffen mit der Ersteinschätzung, dass wir im öffentlichen Bereich eben eine hohe Durchsetzungsrate an gesetzlichen Erlaubnistatbeständen haben. Mit anderen Worten, dass die Einwilligung eine ganz, ganz deutlich untergeordnete Rolle spielt im Verhältnis zur Privatwirtschaft. Das ist erstmal total richtig. Was jetzt fehlt mir natürlich ein bisschen der Einblick in die Privatwirtschaft, aber wo ich einfach einen erheblich höheren oder einen sehr hohen Aufwand sehe, ist die Anzahl an Verarbeitungstätigkeiten. Ich habe ja vorhin gesagt, alleine durch diese OZG-Dienstleistung, durch diese Online-Zugangsgesetz-Dienstleistung haben wir schon über 500 Verwaltungsdienstleistungen, die zu digitalisieren sind. Das sind ganz häufig eigene Verarbeitungstätigkeiten. Und dadurch ist das Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten natürlich sehr, sehr groß. Und das zu erstellen, überhaupt einmal durchzukommen, das dann zu pflegen, laufend am Leben zu erhalten, ist ein Riesenaufwand. Und das gelingt natürlich auch nur sehr eingeschränkt. Und das ist eine Herausforderung.
Auf welcher Ebene muss denn das stattfinden? Behörde für Behörde, insgesamt eine Kommune, ein Verarbeitungsverzeichnis? Eine Region oder wie muss ich das verstehen?
Also die Region Hannover beispielsweise ist ja also so eine Art Landkreis, ne? Also so eine Dachbehörde, der halt die regionsangehörigen Kommunen zugeordnet sind. Und ja, jede Kommune, jeder Landkreis, jede Samtgemeinde, jede Gemeinde, jede Stadt, jede kreisfreie Stadt, aber auch eben die Region Hannover, die Landeshauptstadt Hannover, die sind alle dazu verpflichtet, ein eigenes Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten zu haben, zu führen und zu pflegen. Ihr sprecht trotzdem einen meines Erachtens total wichtigen und interessanten Punkt an. Denn ich meine aus der Frage herausgehört zu haben, macht das denn eigentlich Sinn, dass wir haben ja die ähnlichen oder gleiche Aufgaben, dass jede dieser Behörden ein eigenes Verarbeitungsverzeichnis führen muss. Und hier kommt von mir ein ganz klares und überzeugtes Jein. Also einerseits ja, denn sie müssen einen Überblick haben. Das ist wichtig, sonst kann auch in der Fachlichkeit, in der Linie, in der entsprechenden Organisationseinheit nicht sauber gearbeitet werden. Auch mit Blick auf die Auskunftsersuchen ist das Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten ja total wichtig. Nein, aber weil eine so hohe Deckungsgleichheit besteht und jede Kommune unfassbare Personalaufwände einsetzen muss, um eben dieses Verzeichnis zu erstellen. Und das ist eine Situation, die wir auch in meinem Team und auch in der Arbeitsgemeinschaft, die ich mitgegründet habe und auch im Datenschützer-Netzwerk für Kommunen, wo ich zweimal im Jahr so eine Tagungsleitung übernommen und das mit manage, wo wir darüber geredet haben, gesagt haben, es ist so sinnfrei, dass jeder die ganze Arbeit machen soll, dass immer wieder versucht werden muss, das Rad neu zu erfinden. Fasst euch doch zusammen, schließt euch zusammen, arbeitet gemeinsam. Und an der Stelle hat ID2, also das Institut für Digitalisierung und Datenschutz aus unserem Hause, auch tatsächlich ein paar interessante Ansätze gefunden, um ja diese gemeinsame, diese Schwarmintelligenz oder Schwarmarbeit voranzubringen.
Ja, es lege ja ziemlich nah. Viele Verarbeitungsvorgänge sind ja bei allen gleich, dass man da entsprechende Muster rausgibt und das entsprechend vorgibt. Gibt's das?
Ja, ganz genau. Das ist eine dieser Maßnahmen, die ich hiermit schon auch wirklich meinte. Wir haben uns 2018 war das mit der ID2 AG Datenschutz auf den Weg gemacht und das sind schwankt immer so ein bisschen in der Mitarbeit oder in der Zahl der Mitglieder dieser Arbeitsgemeinschaft. Also 15 bis 20 Menschen aus also aller Couleur und mit allen Spezialisierungen im Datenschutz, im Bereich IT-Sicherheit, kommunale Datenzentralen, DSBs, Datenschutzbeauftragte, Datenschutzkoordinatoren, da ist wirklich alles dabei. Und dort haben wir uns auf die Fahne geschrieben, mit der Erkenntnis, Datenschutz ist nicht einfach, dass wir es aber gerade für Kommunen einfach her machen wollen. Und ein Baustein in diesem Konzept, Datenschutz für Kommunen einfach her zu gestalten, sind Musterdokumente, die wir erstellen und die wir herausgeben. Und das auch völlig gemeinorientiert, gemeinwohlorientiert. NSI e.V., also das Niedersächsische Studieninstitut, mein Arbeitgeber, ist ein gemeinnütziger Verein. Und deswegen sehen wir halt zu, dass wir aus Steuergeldern, über die wir uns letztlich wesentlich mitfinanzieren, auch gemeinnützig Dinge zurückgeben. Und so kam auch diese Arbeitsgemeinschaft zustande. Und auf der Homepage unseres Instituts, also des ID2, kann man diese Musterdokumente im Download-Bereich auch erreichen. Ich glaube, hier besteht die Möglichkeit, dass wir das mal verlinken auch. Und für alle, die jetzt an der Stelle so ein bisschen vielleicht aufmerksam werden, die lassen sich auch im nicht öffentlichen Bereich sehr, sehr weitreichend einsetzen. Vielleicht noch der kleine Teaser. Wir arbeiten gerade noch an einer größeren Überarbeitungsschleife. Und so in den Sommerferien kommt dann nochmal ein großes Add-on. Dann stehen wir dann noch besser da, als wir jetzt schon dastehen.
Ausgezeichnet. Der Shownote-Verantwortliche wird seinen Shownote-Verpflichtungen in den Shownotes entsprechen.
Ja, Daniel, da musst du mir vorher die Links schicken, dann Vershownote ich das.
Ja, bitte vershownote das.
Sehr, sehr gerne.
Eine Frage, wo ich vielleicht auch die Idee mit den Auskünften ein bisschen weiter verfolgen kann. Wer ist denn eigentlich verantwortliche Stelle, sagen wir mal, in so einem 50.000 Einwohner Stadt? Ist das die Stadt als solche oder sind das die einzelnen Bereiche der Verwaltung?
Verantwortlich ist ja immer der Verantwortliche, Jörg.
Nein, tatsächlich.
Also mit anderen Worten, der Hauptverwaltungsbeamte, die Bürgermeisterin, der Bürgermeister ist Landrätin, Landrat, steht am Ende für alles gerade, aber hat natürlich delegiert nach unten in die einzelnen Organisationseinheiten, Fachbereiche und so weiter. Und am Ende ist natürlich die Umsetzung und auch das Bearbeiten von Auskunftsersuchen eine Linienaufgabe. Das Gleiche ist auch bei Data Breaches der Fall. Ne? Das machen die logischerweise nicht selbst. Die bauen auch keine Verzeichnisse von Verarbeitungstätigkeiten, sondern das ist entsprechend unterdelegiert.
Ich habe das ist die Umsetzung, aber ich wende mich an den Bürgermeister und sage, ich möchte für alle Elemente der Stadt Auskunft.
Jetzt sind wir bei den sogenannten Pauschalauskunftsersuchen, wenn ich dich richtig verstehe, Jörg. Also einer will alles wissen. Ne?
Ich will alles wissen.
Genau. So, und dann kannst du dich natürlich an den Bürgermeister wenden. Das ist letztlich total egal. Das ist so ein Ansprechpartner, so ein One-Stop-Shop-Gedanke. Ne? Irgendwen bei der Kommune muss ich mit diesem Auskunftsersuchen beschießen und dann braucht die Kommune intern einen Prozess, der das in die richtigen Stellen delegiert. Und so funktioniert, oder so soll das dann auch funktionieren, ist der Sollzustand. Das klappt natürlich noch nicht bei allen so. Ein großes Problem, nämlich bei den Auskunftsersuchen, ist tatsächlich, dass die Kommunen noch nicht flächendeckend mit E-Akten arbeiten. Und dann heißt es halt wirklich unter Umständen ab in den Keller, ab in den Speicher, ab ins Archiv und alles durchsuchen. Das kann also erheblich Arbeitsaufwand dahinter stecken.
Wenn ich jetzt meine Zulassungsbehörde anfrage, ne, als Bürger und sage, ich möchte gerne wissen, was ihr über mich gespeichert habt, beispielsweise. Wie läuft das ab, konkret?
Also idealerweise läuft das so ab, wenn du zur Zulassungsstelle gehst, dass...
Also das mache ich nicht. Ich lasse natürlich Jörg einfach einen Brief vorschreiben und schicke den damit unter meinem Namen ab, so wie ich es immer mache.
Je nachdem, wie gut die digitalisiert sind, haben die Möglichkeit, unmittelbar die Angaben aus der elektronischen Akte herauszuziehen und können dir dann eine Kopie zur Verfügung stellen der dich betreffenden personenbezogenen Daten. Es ist aber in der Fläche so nicht gewährleistet. Es gilt dann auch immer so ein bisschen zu differenzieren und zu gucken, wie pauschal ist das Auskunftsersuchen. Wenn du zur Zulassungsstelle gehst, ist das schon vergleichsweise präzise. Wenn du jetzt seit...
Noch mal ganz kurz, also dort in der Prozessierung, im Vorgang, Die beauskunften dann selbst. Also das geht ja nicht nochmal 3 Stellen höher und dort muss irgendjemand bestätigen, ja, darf beauskunftet werden oder sowas, sondern das macht dann die Behörde selbst. Ja, da ist dann jemand da, der dafür zuständig ist.
Okay. Das macht diese Stelle innerhalb der Behörde selbst, genau.
Okay.
Ich glaube, es ist hiermit beschlossen und verkündet, ich werde demnächst mal Auskünfte bei der Stadt Hannover einholen, was die denn so über mich gespeichert haben.
Du kannst es ja auch mal interessanterweise in deiner ganz alten Heimat Düsseldorf machen, mal gucken, ob die noch was über dich gespeichert haben. Wäre ja auch mal ganz interessant.
Ja.
Das könnte ich auch machen in meiner alten Heimat Marburg zum Beispiel, wo ich studiert habe. Ich weiß ja nicht viel.
Ich glaube, wir probieren das einfach mal aus und werden gegebenenfalls darüber, oder wir werden darüber berichten. Wir haben ja tatsächlich zumindest in Niedersachsen auch relativ konkrete Auskunft über die Umsetzung der Verwaltung der DSGVO. Daniel, es gab ja hier mehrere Untersuchungen, 2 Untersuchungen, glaube ich, ne, in aufeinanderfolgende von der niedersächsischen Aufsichtsbehörde bei den Kommunen. Die erste kurz nach der Einführung, gut, da würde ich eben zugestehen, dass sie da wahrscheinlich noch weit von perfekt entfernt waren, aber da gab es, glaube ich,
Nach Einführung der DSGVO,
da werde ich eben zustehen, dass sie da noch nicht perfekt waren, aber dann gab es ja nochmal eine zweite, ne? Und was war da das Ergebnis?
Ja, also wir haben eine sogenannte Kommunalprüfung der niedersächsischen Datenschutzaufsichtsbehörde gehabt, die 2019 einen Ergebnisbericht vorgestellt hat. Damals haben die meisten Kommunen gesagt, wir sind noch nicht fertig mit DSGVO-Umsetzung, aber bis Ende des Jahres, welchen Jahres auch immer, aber jedenfalls noch nicht fertig. 2 übrigens nur haben meines Erachtens das richtig erkannt und haben geantwortet auf diese Frage, wann man denn fertig sei. Nie.
Ja,
gute Antwort. Ja, auch eine ehrliche Antwort und auch eine rechtlich zutreffende Antwort, denn fertig ist man einfach nie. Was hat sich geändert? 2019 Ergebnisse, 2018, 2019 und jetzt haben wir gerade aktuell wieder eine Kommunalprüfung laufen. Die Ergebnisse kenne ich noch nicht, aber ich kann sie antizipieren. Ich glaube, dass sich nicht unfassbar viel geändert hat. Die Kommunen sind vorangekommen mit dem Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten und sie haben etwas mehr Grund dokumentiert. Ich glaube, dass immer noch wesentliche Lücken bei den Risikoanalysen bestehen. Ich glaube, dass immer noch und man muss ja für jede Verarbeitungstätigkeit eine Risikoanalyse durchführen, also 100T in der Verwaltung. Bei den Datenschutzfolgenabschätzungen bestehen meines Erachtens auch noch große Lücken. Können wir vielleicht nachher noch mal ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Dieses große Gespinste, was so allen irgendwie als Drohung wie so ein Damoklesschwert über dem Kopf hängt. Und auch die Prozesse im Bereich Data Breaches, Auskunftsersuchen, sind Dinge, die LFD untersucht hat und die immer noch ja, Mängel aufweisen. Also da wird sich was getan haben in diesen rund 3 Jahren, aber die Welt hat sich da nicht wesentlich verändert, würde ich mal behaupten.
Interessensfrage, weil das ist ja ein Thema, ich glaube, wir werden heute nicht mehr grundlegend zum Thema Schule und Schulsoftware und so kommen, aber ein Satz von auch Microsoft-Produkte in der öffentlichen Verwaltung, jetzt mal ganz ab von den Schulen, einfach von Excel bis Access bis Office 365. Erstens, wir können es natürlich jetzt nur für Niedersachsen sagen, erstens, wie steht die LFD dazu, also die Landesdatenschutzbeauftragte, aber zweitens, weißt du, ob es da schon, ob da massive Probleme existieren oder ob die Behörden da großflächig einsetzen oder eher zurückhaltend sind?
Ich weiß ein bisschen was dazu. Also LFD hat sich ganz deutlich mit Blick auf 365 ja dagegen positioniert. Also da sehen die, gehören da auch der noch Mehrheit im Bund an, in der DSK, in der Datenschutzkonferenz an und sagen, das ist zu gefährlich. Da fehlen insbesondere für beispielsweise Telemetriedaten und ähnliche nicht notwendig zwingend erforderliche Datenverarbeitung die Rechtsgrundlagen, Schritt 1 und Schritt 2, im Rahmen der Risikoanalyse, die natürlich anzustellen ist, sind die Verarbeitungsrisiken auch zu hoch und dann sind wir wieder bei den transatlantischen Abkommen und Ähnlichem. Ne? Also das sind erstmal die Position der LFD. In den Kommunen sind Microsoft-Produkte natürlich absolute Standardsoftware. Also die laufen praktisch alle auf Windows und nutzen für die Textverarbeitung Word, die nutzen Outlook, das ist absolut, also Excel und Standardsoftware, gar keine Frage. Und viele wollen gerne 365 nutzen, einfach weil es wesentliche Vorzüge bringt. Und ich bin an der Stelle, ja, dem Datenschützer, dem Datenschutzrechtler, den zerreißt es da auch manchmal so ein bisschen. Einerseits sehe ich, wir brauchen Angebote wie 365. Das macht einfach Sinn, denn das sind große, zentral gewartete Angebote auch, die durch Sicherheitsupdates einfach sehr nah am Zahn der Zeit sind und dadurch, jetzt sind wir wieder bei Risikoanalyse, vergleichsweise sicher sind. Im Gegenzug dafür, ich muss immer auch ein bisschen vertrauen, wenn es um Datenschutz geht. Ich kann nicht alles kontrollieren, es gelingt mir nicht. Habe ich natürlich bestimmte Restunsicherheiten, was diese Backdoors angeht, die Zugriffsmöglichkeiten für Geheimdienste beispielsweise. Das ist dann ein Preis, den ich gegebenenfalls zahlen müsste. Also es ist eine sehr, sehr, sehr schwierige Situation. Die Kommunen wollen, viele zumindest wollen gerne, manche machen auch schon, machen einfach so, obwohl LFD dagegen positioniert ist. Aber das bezieht sich auf 365 und Microsoft-Produkte nutzen eh alle.
Ja, dann ist es ja so ähnlich wie in der Privatwirtschaft auch.
Ja, und es gibt sicherlich zig, hunderttausende von Datenschutzfolgenabschätzungen für die Nutzung, die vorher gemacht wurden. Ich kann mich gut erinnern, wie mal ein Mitarbeiter einer Datenschutzbehörde gesagt hat, für jeden Einsatz von Windows 10 ist vorher eine DSFA erforderlich, und zwar ganz egal, wer sie nutzt. Das gilt ja dann auch für die Verwaltung. Gute Tage für Datenschutzberater. Aber gut, ich glaube, DSFA, das hatten wir jetzt gerade in einer der letzten Folgen auch, sind zu 95% ungemacht oder wahrscheinlich zu 98%, würde ich sogar sagen. Das ist, glaube ich, siehst du nicht so?
Ich stimme dir im Ergebnis zu, dass viele ungemacht sind. Ich möchte trotzdem die Gelegenheit hier nutzen, noch einmal eine Lanze zu brechen für die DSFA. Denn die DSFA wird meines Erachtens auf ein Podest gestellt und als der unerreichbare heilige Gral des Datenschutzrechts beziehungsweise der Datenschutzumsetzung betrachtet, weil sich viele einfach nicht rantrauen. Und das ist meines Erachtens gar nicht nötig. Denn wenn man mal ganz kurz abgleicht, was der wesentliche Unterschied, wenn ich mich auf die gesetzlichen Mindestinhalte der DSFA mal reduziere, zur Standarddatenschutzdokumentation ist, dann ist es gar nicht so krass viel. Wir haben ja nur 4 gesetzliche Mindestinhalte. Ne? Im Wesentlichen brauche ich bei digitalen Systemen zusätzlich nochmal eine ordentliche Skizze von der Systemlandschaft. Ne? Und dann juristische Argumentation, und dann lässt sich da viel machen, meines Erachtens.
Also hast du schon mal eine Datenschutzfolgenabschätzung zu 365 gemacht?
Nein, zu 365 tatsächlich
nicht. Mach mal eben, ist nicht so schwierig.
Setz dich einfach mal rein. War ich noch nicht dran. Das würde ich mir auch tatsächlich so nicht zutrauen, das einfach mal so zu machen. Da brauchst du schon ein großes Team für. Das ist komplex. Das ist mir klar, Jörg. Aber wir haben 25 Datenschutzfolgenabschätzungen gemacht für die Bildungscloud, ne?
25?
Ja. Okay. Für jede einzelne Verarbeitungstätigkeit.
Ich muss als Moderator mal kurz reingrätschen und sagen, dass wir schon zu recht fortgeschrittener Zeit sind. Ich finde es sehr schade, aber ich glaube, wir können das Thema Schule heute wahrscheinlich nicht mehr tiefergehend behandeln, das Thema Schulsoftware, obwohl ich es total spannend finde. Und deswegen spreche ich gleich mal, ich glaube, Jörg, im Sinne von uns beiden, Daniel, eine Einladung aus, dass wir das mal nachholen demnächst. Ne? Also fände ich ganz toll, wenn du da nochmal kommen könntest, weil du dich ja mit der Bildungscloud intensiv beschäftigt hast und einen tiefen Einblick hast auch in das Thema Schulsoftware und Daten. Und ich glaube, das interessiert auch sehr, sehr viele Hörerinnen und Hörer.
Da mich jetzt auch der Vater aus, Holger. Ja,
natürlich. Klar. Also ich habe schon gesagt, ne? Ich habe ja vorhin schon in den Chat reingeschrieben, am besten kurz vor Ende der Sommerferien, um die Leute richtig zu verschrecken, ne? um die Eltern so für den ersten Elternabend passend zu wiegeln.
Ja, aber wenn Daniel 25 Datenschutzfolgenabschätzungen dafür gemacht hat, dann kann da ja nichts mehr datenschutzmäßig sein. Aber ich würde gerne als letztes Thema tatsächlich nochmal Artikel 32 und technischen Datenschutz in der Verwaltung ansprechen, weil das scheint mir durchaus so, wie ich die technische Ausstattung von einigen Kommunen zumindest kennengelernt habe, durchaus problematisch skeptisch zu sein, dass man nicht immer auf dem Stand der Technik ist und dem sicherlich nicht immer genügen kann. Und ja, wie sieht es da aus nach deiner Erfahrung?
Ja, auch da natürlich wieder ein großes Spektrum vorhanden. Die technische Infrastruktur ist mitunter einfach uralt, also steinalt. Teilweise liegen in den Rathäusern noch Kupferleitungen. Das heißt, wir sind dort schon bei der Grundversorgung schlecht aufgestellt mitunter. Und bei der eigentlichen Sicherheit sieht es dann häufig eben auch schwächer aus. Deswegen empfehlen wir auch immer, sich eben auch als Kommune mal eines Penetrationstests zu unterziehen und einfach mal von extern drauf gucken zu lassen, wie und wo ich angreifbar bin. In der kommunalen Landschaft kommt dann ähnlich wie teilweise auch in den Schulen hinzu. Manchmal gibt es interne IT-Abteilungen, wo dann eben selbst gebraut und gebaut wird. Und da brauche ich jetzt hier auch, glaube ich, nicht viel zu sagen, dass alle die Schwierigkeiten, aber auch die Chancen davon natürlich kennen. Wenn dann ein entsprechender Dienstleister mit im Boot sitzt, habe ich natürlich nochmal andere Möglichkeiten und auch vertraglich kann ich da viel, viel mehr natürlich steuern. Also es gibt Kommunen, die einfach schlecht aufgestellt sind und es gibt Kommunen, die gut aufgestellt sind. Was soll ich dazu sagen? Das ist kein homogenes Bild, sondern
aber
ja,
eins,
das Gegenteil ist der Fall.
Eins nehme ich auf jeden Fall mit, es gibt Kommunen, in denen selbst gebraut wird. Also aber
es ist nicht alles schlecht.
Ja, aber wenn du das so erzählst, dann denke ich schon wieder, ne, also auch in den Blick auf Office 365, Microsoft 365 und so, dann ist halt immer die Frage, ne, hat man ein selbstgebautes, unsicheres System im Keller stehen, oder greift man dann doch nicht lieber auf eine Plattform zurück, die wenigstens, wo man sich nicht um die Wartung kümmern muss. Ein Argument von vorhin leuchtet mir da noch mehr ein als vorher eigentlich, das ist klar.
Also ich will aber mal ganz kurz eine Lanze für selbstgebautes brechen. gerade das muss ja nicht auf jeden Fall schlechter sein als irgendein kleines Systemhaus. Also da können durchaus...
Das ist klar.
Ich habe mit vielen sehr qualifizierten IT-Leuten aus Verwaltung gesprochen, die es gibt. Also von daher würde ich das jetzt nicht so stehen lassen wollen. Aber so war es auch nicht gemeint.
Ich verstehe schon, was du meinst. Also da gibt es natürlich sehr viele gute und engagierte Leute, das ist klar. Aber jetzt gerade, Daniel, wo du noch gesagt hast, also man kann ja auch empfehlen, mal sich einem externen Pentest zu unterziehen. Aber da stelle ich mir dann sofort wieder die Frage, woher soll das kommen? Also in welchem Budget ist denn sowas vorgesehen?
Genau, und wer soll das bezahlen? Sowas, wenn es gut gemacht ist, ist ja schweineteuer. Also zu Recht ja auch, weil aufwendig.
IT hat natürlich eigenes Budget. Ob dann das dafür eingesetzt werden kann, ist die Frage. Aber natürlich ist da das Geld der limitierende Faktor.
Naja, so machen, man könnte ja, na gut, nee, wir haben ja leider keine Bußgelder. Wenn wir Bußgelder hätten, dann könnte man einfach zweimal sich erhebliche Verstöße leisten. Dann wird das Budget jeweils um die Million Bußgeld erhöht fürs nächste Jahr. Und dann hätte man das Geld. Aber gut.
Ja, Rüger, Mann, ey. Tricky, voll, ne? voll der Verwaltungsflüsterer.
Vielleicht aber nur die LFD an der Stelle dann voran. Die würden dann sicher werden.
Ah ja, also in der Privatwirtschaft kenne ich das so, ne? Von wegen, hier, es ist Dezember, haut das Geld raus, sonst gibt's Budgetkürzung nächstes Jahr. Das wird ja, keine Ahnung, ich bin da überhaupt nicht gibt's drin bei kommunaler Verwaltung, aber da wird es wahrscheinlich so ähnlich sein.
Gibt's so ähnlich, ja.
Naja.
Ja, dann sind wir auch schon fast am Ende. Daniel, es fliegt. Kommt herein, Holger. Ich mag es trotzdem. Es kommt die gute Datenschutzfee herbei und gewährt dir einen Wunsch im Hinblick auf Datenschutz in der öffentlichen Verwaltung. Was wäre dein Wunsch?
Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass der Unionsgesetzgeber sich nochmal gründlich an die Datenschutzgrundverordnung ransetzt, sich mit den teilweise widersprüchlichen Regelungen, die wir hier und da eben finden, auseinandersetzt und vor allem die Daumenschrauben für eher kleine Verantwortliche, die Kollateralschaden, ich zitiere hier mal Nikolaus Forgo, der das vor 5 Jahren bei einer Datenschutzfachtagung bei uns im Haus sagte, die Kollateralschaden der Datenschutzgrundverordnung sind, ein wenig aus der Verantwortung nehmen, ein wenig aus dem Feuer nehmen und ihnen die gewaltigen Umsetzungsaufgaben ein wenig erleichtern. Das wäre mein großer Wunsch auch für die Verwaltung. Auch wenn ich dann vielleicht ein wenig nicht mehr ganz so viel Arbeit hätte, fände ich das angemessen.
Ich glaube, sie ist gerade abgehauen.
Ja. Die Fee.
Weil wir wissen alle, das wird in absehbarer Zeit nicht passieren. Also zumindest höre ich von allen, die irgendwie was mit europäischer Gesetzgebung zu tun haben. Zitat, kein Mensch traut sich, die DSGVO wieder aufzumachen.
Ja. Hatte ich jetzt auch gerade, kann ich sagen, bei der Republika Gespräche, auch mit Leuten, die in verantwortlicher Position waren damals bei der DSGVO, die gesagt haben, da wird nichts passieren in nächster Zeit.
Mein Eindruck auch.
Also was eine Novellierung angeht oder so.
Ja.
Da sind zu viele andere Baustellen im Moment, die gerade aufgerissen wurden.
So viele Acts, so wenig Zeit.
Genau, hatten wir ja schon.
Genau.
Fein. Ich möchte noch gerne auf unsere Kontaktmöglichkeiten hinweisen. Wir haben tatsächlich mal wieder Mails bekommen, was mich sehr gefreut hat, auch Fragen. Und bitte immer gerne auch sachliche Fragen bezüglich der Episode könnt ihr auch stellen und so weiter.
Ihr könnt auch unsachliche Fragen stellen.
Ja, und unsachliche Kritik äußern, aber dann bitte nur an Jörg. Und dann bitte an die Mailadresse. Jörg, kann ich direkt deine sagen? Oder?
Nein.
auslegungssache@heise.de und im Web erreicht ihr uns unter ct.de/auslegungssache. Und ich hoffe, dass wir demnächst auch mal dazu kommen, jetzt die Website, um die aktuellen Folgen zu aktualisieren. Da ist ein kleiner Rückstau entstanden. Das ist aufgrund einer Umorganisation hier bei Heise im Haus. Aber ich gucke, dass wir das diese Woche noch hinkriegen. Jo, fein.
Ja, vielen Dank an Daniel. Wir haben was gelernt und einen guten Einblick bekommen.
Ich habe viel gelernt. Ich war sehr gespannt, weil ich keine Ahnung von dem Thema hatte, ehrlich gesagt. Sehr spannend.
Wir verhaften dich an dieser Stelle gleich nochmal, wenn du Lust hast, für das Thema Schule und Hochschule, weil ich glaube, da sind die Probleme nochmal gesondert und aber auch reichlich, insbesondere in der Schule. Und ja, freuen uns, dass du da warst. Vielen Dank.
Ich danke euch ganz herzlich für die Einladung. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, hier Rede und Antwort stehen zu dürfen. Und dieser Verhaftung werde ich mich bereitwillig fügen.
Ausgezeichnet. Das wollen wir von unseren Gästen hören.
Ja, vielen Dank auch von mir, Daniel.
Danke.
Ja, Jörg, dann bleibt uns nur noch zu sagen, tschüss und schützt eure
Daten. Tschüss.
Ciao.